Ja, ihr lieben Geschwister, wenn wir heute Abend dieses Thema haben, geistliche und fleischliche Gesinnung, dann ist wohl dieses eine Bibelwort so recht naheliegend und auch mir liegt es am Herzen, das am Anfang zu lesen, was unser Bruder Paul schon einen Vers gelesen hat. Da will ich den ganzen Abschnitt aus Philipper 2 mit uns lesen, um uns hineinzuführen in dieses Thema geistliche und fleischliche Gesinnung. Philipper 2 ab Vers 1 steht geschrieben: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, die Bibel ermahnt uns und fordert uns immer wieder auf, dass wir eine geistliche Gesinnung zeigen sollen, dass wir im Geist leben sollen. Und die Bibel zeigt uns, dass diese Gesinnung in vollkommener Weise in dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus verkörpert worden ist. Dass er derjenige ist, der vollkommen in einer geistlichen Gesinnung dem Vater gedient hat, sich hingegeben hat, sich geopfert hat für uns am Kreuz. Und das ist eigentlich dieses Vorbild, das uns zeigt, wohin uns der Geist Gottes führen will als Kinder Gottes, wenn wir ihm Raum geben. Und ich denke, das ist offenkundig und wichtig, dass wir verstehen, dass jedes Kind Gottes zwei Faktoren in seinem geistlichen Leben hat, die in eine ganz unterschiedliche Richtung ziehen. Wir haben alle unser Fleisch noch an uns. Das Fleisch, das ist ein Begriff, der letztlich für die Adamsnatur steht, für die sündige, eigensüchtige, rebellische Wesensart, die auch noch in uns ist, auch wenn wir wiedergeboren sind, die aber nicht mehr uns regieren darf, wenn wir wiedergeboren sind. Und der Geist Gottes, das ist etwas, das hat der natürliche Mensch gar nicht. Und der Geist Gottes, der führt uns hin zur Selbstverleugnung, zur Heiligung, zum selbstlosen Dienst für den Herrn Jesus, damit der Herr Jesus verherrlicht wird. Das ist das Bestreben des Geistes Gottes. Und eine geistliche Gesinnung ist eine Gesinnung, die danach strebt, dass unser ganzes Leben den Herrn Jesus verherrlichen soll. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen Selbstverherrlichung und Selbstverwirklichung und Christusverherrlichung und Christusverwirklichung, da ist sozusagen das geistliche Leben und das Denken von jedem Gläubigen angesiedelt. Und wir können uns dann fragen, ist das jetzt mehr, dass wir dem Fleisch folgen oder mehr dem Geist? Und das soll auch dieser Vortrag heute Abend bewirken, dass wir von der Bibel her verstehen, was ist eigentlich fleischlich, was ist geistlich und wie kommen wir dazu, mehr und mehr eine geistliche Gesinnung zu haben und in einer geistlichen Gesinnung zu wandeln. Zunächst einmal müssen wir uns anschauen, wie das Fleisch gesinnt ist und wie das Fleisch denkt. Und da finden wir ja eine ganz bekannte Stelle dazu im Römerbrief im 8. Kapitel, Römer 8 ab Vers 5. Da heißt es, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ja, also wir sehen hier, der natürliche Mensch, der im Fleisch ist, der sozusagen ganz und gar im Fleisch lebt, das ist ein Feind Gottes. Das Fleisch des Menschen ist seine sündige, rebellische Wesensart und Natur. Und die sagt alle Zeit das, was in dem Gleichnis der Herr Jesus von diesen Weingärtnern berichtet. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die Gesinnung des Fleisches. Der fleischliche, natürliche Mensch sagt, ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme selber über mein Leben. Gott soll nicht über mein Leben bestimmen, sondern ich selbst. Und das ist sündhafte Auflehnung und Rebellion gegen den Schöpfer. Das Wesen des Fleisches ist Eigensucht. Ich will für mich haben, und zwar um jeden Preis. Dafür gehe ich über Leichen. Und das tut der natürliche Mensch oft in der Tat, ganz wortwörtlich. Er ist bereit, seine eigensüchtigen Bedürfnisse und Begierden zu befriedigen auf Kosten anderer Menschen und dabei die Gesetze Gottes zu brechen. Das ist die Wesensart des Fleisches. Und der Fleisch ist im Todeszustand unter dem Gerichtsurteil Gottes. Wenn sich das Fleisch, ein fleischlicher Mensch, der gar nicht wiedergeboren ist, wenn er sich noch so anstrengt, er wird die Gebote Gottes nicht halten können. Er kann es gar nicht, weil seine ganze Wesensart sich dagegen sträubt. Und deswegen ist der Mensch, der nur äußerlich christlich ist und in Wirklichkeit gar nicht wiedergeboren, der ist immer ein mürrischer Knecht. Daran kann man das auch sehen. Wenn jemand sagt, die Gebote Gottes sind mir eine drückende Last, ich weiß gar nicht, wie ich sie überhaupt erfüllen kann, alles sträubt sich in mir dagegen, aber ich muss ja wohl oder übel. Das ist jemand, der nicht wiedergeboren ist. Der hat den Geist Gottes nicht. Da wehrt sich das Fleisch gegen die mühsame Knechtschaft, Gott gehorchen zu müssen. Ein Kind Gottes, das den Geist Gottes hat, das hat die Gnade Gottes erlebt. Die Vergebung, die Erlösung durch den Herrn Jesus. Und ein Kind Gottes sagt, ich darf Gott gehorchen, nicht ich muss. Und für ein Kind Gottes, wenn es geistlich lebt, dann ist es auch nicht schwer und drückend, die Gebote Gottes zu halten. Das ist der große Unterschied. Der Mensch im Fleisch findet es unmöglich, Gottes Gebote zu halten, und es ist auch tatsächlich für ihn nicht möglich. Er ist letztlich jemand, der auf die eigene Kraft vertraut. Und das ist etwas ganz, ganz Verkehrtes. Wenn wir gläubig geworden sind, vertrauen wir nicht mehr auf unsere eigene Kraft und unsere eigene Gerechtigkeit. Das ist auch so ein Merkmal des unbekehrten, scheinchristlichen Menschen, dass er sagt, ach, ich werde schon recht sein vor Gott. Meine guten Werke genügen schon, um Gott zufriedenzustellen. Ihr Lieben, wenn wir so denken, dann haben wir das Evangelium noch nicht verstanden und den Herrn noch nicht erkannt. Gott ist so groß und so heilig, dass keine Bemühungen irgendeines Menschen genügen, um ihn zufriedenzustellen, um seinen Willen zu erfüllen. Das kann kein Mensch aus eigener Kraft. Und deswegen, Ein Wiedergeborener, ein Kind Gottes, ist jemand, der zu Schanden geworden ist mit seiner eigenen Kraft und seiner eigenen Tugend. Der gemerkt hat, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche Gnade. Und das Fleisch ist immer gegen die Gnade und ist immer für das Gesetz. Das Fleisch sagt, gib mir ein paar Gebote und ich will sie erfüllen und dann werde ich Gott schon zufriedenstellen. Und der Geist Gottes zeigt dem Menschen, du kannst dich abrackern, wie du willst. Du wirst nie vor Gott irgendetwas Zufriedenstellendes bewirken. Das kann nur Gott selber dir schenken. Aus dir heraus kommt gar nichts Gutes. Oh, und das Fleisch sagt, natürlich, ich habe jede Menge Gutes. Ich bin doch ein guter, edler und hilfreicher Mensch. Das ist die Frage. Wo stehen wir da? Ja? Also die Wesensart des Fleisches kann Gott nicht gefallen. Aber wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir zwar unser Fleisch noch an uns, aber wir sind nicht mehr geprägt und diktiert von unserem Fleisch. Sondern da gibt es eine andere Kraft in unserem Leben. Und das ist etwas Wunderbares. Der Geist Gottes erneuert unseren Geist und wir können geistlich leben. Das kann ein unbekehrter Mensch nie tun. Selbst wenn er sich noch so anstrengt, kann er das geistliche Leben niemals leben, weil dazu muss Gott in seinem Herzen wohnen. Der Geist Gottes muss uns erneuern und verändern, sonst können wir niemals geistlich leben und Gott gefallen. Ja? Also wer den Geist des Christus, den Heiligen Geist nicht hat, der gehört gar nicht Gott an und der ist auch noch kein Kind Gottes. Die Wiedergeburt ist genau das Entscheidende, dass der Geist Gottes uns neu macht, was uns wirklich auch zu Menschen in Christus macht. Und da heißt es dann in 2. Korinther 5, diese bekannte Stelle, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist dieses Wunderbare, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes, wenn jemand sich bekehrt hat und wirklich sein Leben dem Herrn Jesus ausgeliefert hat und ihn im Glauben ergriffen hat als Herrn und Erlöser, dann kommt der Geist Gottes in das Herz eines solchen Menschen und macht ihn innerlich neu. Und was da neu ist, das ist der Geist des Menschen. Er ist eine neue Schöpfung dem inneren Menschen nach. Was nicht neu geworden ist, das wissen wir alle bei der Wiedergeburt, das ist unser Leib. Sonst wären wir nicht so, ja, im Alter geschwächt und krank und hätten mancherlei Leiden und Schwierigkeiten, wenn der Leib nicht immer noch der alte Leib der Sünde wäre. Das ist ja auch das Spannungsfeld. Im Geist sind wir neu geworden. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert durch den Geist Gottes. Aber der äußere Mensch, der verfällt, weil er immer noch von dieser alten Schöpfung, von dieser alten Adamsnatur ist. Und der Sitz des fleischlichen Wesens ist auch letztlich im Leib. Ja, der fleischliche Leib der Sünde, heißt es an einer Stelle. Ja, das ist diese Spannung, die erst aufgehoben werden wird, wenn wir in der himmlischen Herrlichkeit sind. Denn dann wird dieser Fleischesleib verwandelt in einen Herrlichkeitsleib. Und dann haben wir nichts Sündiges und Unreines mehr an uns. Das ist etwas Wunderbares. Ich denke, darauf freuen sich alle wahren Gläubigen, dass sie einmal von diesem fleischlichen Leib der Sünde, diesem Leib des Todes loswerden können. Und dann sind wir völlig gleichgestaltet dem Herrn Jesus und seinem Herrlichkeitsleib. Aber solange wir hier auf der Erde sind, haben wir immer noch dieses Spannungsfeld, dass unser Fleisch noch in uns ist und auch wirksam werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Und auf der anderen Seite haben wir diese wunderbare Tatsache, dass der Geist Gottes in einem Gläubigen wirkt und uns Kraft verleiht, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ja, und das finden wir auch in Epheser 4, dieses Werk der Wiedergeburt und des Geistes, Epheser 4, ab Vers 22, da heißt es, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also das, was neu geworden ist in uns, das ist der Geist. Die Seele, die muss erst neu werden, die muss umgestaltet werden, muss geprägt werden vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes, unser Denken, unsere Gefühle. Und vom Leib her haben wir immer noch fleischliche Impulse und fleischliche Begierden, die wir empfinden können und die wir überwinden müssen. Jetzt wollen wir uns einmal Gedanken machen, was bewirkt denn eine geistliche Gesinnung? Wenn der Geist Gottes unser Denken erneuert, was bewirkt es in einem Leben eines Christen? Nun, das Erste ist eigentlich, dass wir den Herrn Jesus liebgewinnen und das Bedürfnis haben, unser Leben dem Herrn Jesus hinzugeben. Das ist etwas, das hat der natürliche Mensch überhaupt nicht. Der natürliche Mensch will sein Leben erhalten und bewahren um jeden Preis. Aber der geistliche Mensch, er will sein Leben verlieren und hingeben an den, der für uns gestorben ist. Und das finden wir so schön in 2. Korinther 5 ausgedrückt, diese geistliche Gesinnung. Ich lese mal ab Vers 14, 2. Korinther 5. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja, also wenn wir dem Herrn Jesus angehören, dann ist unser Eigenleben geistlicherweise gestorben. Das Fleisch mit seiner Herrschaft und Macht ist gebrochen, sollte gebrochen sein in unserem Leben. Wir sollten den Begierden des Fleisches gestorben und gekreuzigt sein. Und dann haben wir diese Kraft und dieses Verlangen, unser Leben für den Herrn einzusetzen und nicht mehr für uns selbst. Und da können wir uns ja fragen, worum dreht sich unser Leben, unser Denken? Dreht es sich um uns selbst, um meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meinen Willen? Oder dreht es sich um den Herrn Jesus? Um seine Bedürfnisse, sein Wohlgefallen, seinen Willen. Das ist die große Frage. Wo stehen wir da? Was bewegt unser Herz? Was prägt uns? Drehen wir uns um uns selbst oder um den Herrn Jesus? Wenn wir uns noch um uns selber drehen, dann haben wir noch eine völlig falsche Herzenshaltung und Gesinnung. Wenn der Geist Gottes unser Leben und Denken prägt, dann haben wir das Verlangen, ganz für den Herrn Jesus zu leben, ungeteilt. Und das ist oft ein ganz großes Problem der fleischlichen Gesinnung, dass wir ein geteiltes Herz haben. Da werden wir noch drauf kommen. Aber ungeteilte Hingabe an den Herrn, das ist ein Ergebnis einer geistlichen Gesinnung. Der Herr Jesus selber, er hat nicht für sich selbst gelebt, sondern er hat in allem den Willen des Vaters gesucht und hat sein Leben ganz für den Vater und seinen Willen hingegeben. Und darin ist er uns auch ein vollkommenes Vorbild. Und das andere, was der Geist Gottes bewirkt, was eine geistliche Gesinnung bewirkt, ist eine Unterwerfung unter Gottes Autorität und Gottes Willen. Wir haben vorher gesehen, das Fleisch ist von Natur aus rebellisch. Das Fleisch sagt, ich will bestimmen und Gott hat mir gar nichts zu sagen. Aber der Geist Gottes führt uns dahin, dass wir sehen, mit diesem Leben in Auflehnung, in Rebellion, in Trotz, ruinieren wir uns und landen in der Hölle. Dieses Eigenleben, diese Selbstsucht, sie führt uns ins Verderben. Und dann merken wir, ich muss bankrott erklären. Ich muss abtreten von der Bühne. Ich muss mein Leben völlig Gott unterwerfen und dem Herrn Jesus unterwerfen, dass er Herr ist in meinem Leben. Und dann gilt, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Seht, und das ist auch eine ganz entscheidende Frage in unserem Leben? Wie stehen wir zum Willen Gottes? Wollen wir immer noch, wo immer möglich, unser Eigenleben, unseren Eigenwillen gegen Gottes Willen verteidigen und vertreten und durchboxen? Oder haben wir unseren Eigenwillen preisgegeben, in den Tod gegeben und sind bereit, den Willen Gottes zu tun in allem, auch wenn es uns etwas kostet? Das ist eine geistliche Gesinnung. Und auch da sehen wir den Herrn Jesus als Vorbild, der gesagt hat, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wir haben das auch gelesen im Philipper 2, der Herr wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das hat ihn alles gekostet. Und wir, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sein sollen, sind wir dann dazu bereit? Oder wehren wir uns? Finden wir Ausreden? Versuchen wir, den Gehorsam dem Herrn zu entziehen? Wie oft ist es so, dass unser Fleisch uns da verleitet und verlockt, ungehorsam zu sein? Und das andere ist, dass eine geistliche Gesinnung bedeutet, dass wir in allem auf den Herrn Jesus vertrauen, als unsere Stärke, unsere Kraft, unseren Frieden und nicht mehr auf uns selbst. Wir haben gesehen, das Fleisch ist voller Stolz und Selbstvertrauen. Das Fleisch sagt, ich kann das schon in eigener Kraft. Aber der Geist Gottes zeigt uns, du kannst gar nichts in eigener Kraft. Das ist bitter. Das ist ein hartes Urteil, oder? Aber die Bibel sagt uns, in mir selbst, das ist in meinem Fleisch, da ist nichts Gutes, nicht nur ein bisschen Gutes, sondern nichts Gutes. Und das Wort Gottes sagt uns in Römer 3, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das bedeutet, wenn wir Gottes Wort folgen, dann werden wir in unserem ganzen Selbstvertrauen Schiffbruch erleiden und sagen müssen, ich vermag gar nichts ohne Christus. So sagt es auch der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deswegen die geistliche Gesinnung ist eine Gesinnung, ein Denken, wo wir ganz von dem Herrn Jesus abhängig sind und nicht mehr auf uns selbst vertrauen. Wo wir wissen, der Herr muss mich durchbringen. Ich kann mich nicht durchboxen im Leben. Ich kann nicht meinen auf eigene Kraft gestützt vorankommen, sondern alles muss mir der Herr schenken und alles muss der Herr wirken, sonst werde ich völlig zu Schanden und komme überhaupt nicht ans Ziel. Das ist diese Gesinnung, die der Apostel Paulus so ausdrückt in Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und auch diese Gesinnung, die haben wir nur, wenn der Geist Gottes sie in uns wirkt. Wir haben letztlich immer die Natur, von Natur aus die Gefahr, dass wir uns auf uns selber stützen, auf uns selber vertrauen. Aber der Geist Gottes zeigt uns, Christus ist unsere Stärke, unsere Kraft, unser Leben, unser Frieden, unsere Liebe, alles haben wir nur in dem Herrn Jesus und nicht in uns selbst. Und dann fangen wir an, auf den Herrn zu vertrauen. Ja, und wenn wir dann Philipper 2 uns noch einmal anschauen, was finden wir da als Merkmale einer geistlichen Gesinnung? Und da können wir uns auch prüfen, finden wir das auch bei uns? In welchem Maß finden wir das bei uns? Da wird gesagt, dass wenn wir geistlich gesinnt sind, dass wir eines Sinnes sind, gleiche Liebe haben, einmütig und auf das eine bedacht sind. Das ist etwas Schwieriges. Wir Menschen sind ja oft sehr, sehr unterschiedlich in unseren Denkweisen, in unserem Temperament, in unseren Bedürfnissen. Und doch, wenn der Geist Gottes zum Beispiel in einer Gemeinde, in einem Kreis von Gläubigen wirken kann, dann richtet er diese ganzen vielen verschiedenen Menschen auf eines aus, nämlich auf den Herrn Jesus. Und dann sind wir so gesinnt, dass wir sagen, ich möchte doch, wir wollen doch, dass der Herr Jesus zu seinem Ziel kommt, dass der Herr Jesus verherrlicht wird durch unser Leben und durch unsere Gemeinschaft, durch unsere Gemeinde. Und dann kann es geschehen, dass wir einmütig werden und eines Sinnes sind und auf ein Ziel hinarbeiten. Das ist ein Wunder. Die Menschen schaffen das normalerweise nicht, aber der Herr Jesus kann durch seinen Geist es bewirken, wenn wir das zulassen, dass wir eines Sinnes sind, dass wir gleiche Liebe zueinander haben. Auch das ist dem Fleisch unmöglich. Dem Fleisch nachgesehen haben wir immer Leute, die uns sympathisch sind, die uns liegen, die uns bestätigen. Und dann haben wir Leute, die uns unsympathisch sind, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Das gibt es auch in der Gemeinde. Aber der Geist Gottes kann uns dahin führen, dass wir gerade die Menschen lieb haben und ihre Nähe suchen, die uns unsympathisch sind. Weil das nämlich gar nicht zählt. Sondern wenn sie Kinder Gottes sind, dann darf ich sie lieben und für sie da sein und ihnen dienen, Sympathie hin oder her. Das ist der Unterschied zwischen Fleisch und Geist. Der Geist Gottes schaut auf den Herrn Jesus und ist bestrebt, dass der Herr Jesus zum Ziel kommt. Und auch wenn ich zurückstehen muss dabei, dann bin ich willig bereit, zurückzustehen mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Ansprüchen, mit meinen Rechten, dass nur der Herr zum Ziel kommt. Ist es unsere Gesinnung? Denken wir so, wie es da geschrieben steht, wo es heißt, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und dann heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Das ist das Fleisch, dass wir unsere eigenen Interessen haben. Ich möchte groß rauskommen in der Gemeinde. Ich will auch einmal ein Prediger sein. Wieso immer nur die anderen? Solche Dinge. Fleisch, Selbstsucht, Parteigeist. Nein, das soll bei uns nicht sein. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ja, was wäre das für eine schöne Gemeinschaft, wenn wir unsere egoistischen Gesichtspunkte einfach sterben lassen würden und wirklich darauf achten, was ist dem anderen zum Segen. Nicht, was ist für mich das Beste, sondern was ist für den anderen das Beste. Und wenn wir in allem die Ehre des Herrn Jesus suchen, dann haben wir eine geistliche Gesinnung. Und dann können wir wunderbar umgehen, auch mit Konflikten, mit Schwierigkeiten. Denn solche Konflikte, solche Unterschiede, solche Gegensätze gibt es immer wieder zwischen den Menschen. Aber dann kann man plötzlich in Liebe und Harmonie miteinander umgehen, weil jeder sich selbst verleugnet und den Herrn Jesus sucht. Und das ist eigentlich genau diese geistliche Gesinnung. Und das finden wir eben auch in Galater 2, Vers 20. Und das ist auch die Grundlage für eine solche geistliche Gesinnung, dass wir nämlich unserem Eigenleben gestorben sind. Und dass wir Christus leben, Christus in uns. Galater 2,20, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Der Apostel Paulus war auch ein Fleischesmensch, voller Egoismus und Stolz und Selbstgerechtigkeit, bevor er bekehrt war. Er war ein stolzer Pharisäer. Er hat sich etwas eingebildet auf seine religiösen Übungen, auf seine Gelehrsamkeit, auf seine Ausbildung bei Gamaliel, und er war voller Ichsucht und voller Stolz im Hinblick auf seine Errungenschaften im Gesetz. Und dann tritt Christus in das Leben des Apostels Paulus. Und dann bricht diese ganze stolze Fassade zusammen und der Apostel Paulus erkennt, nicht ich, sondern Christus ist das Zentrum. Und dann lebt er als mit Christus gekreuzigt. Das heißt, sein Eigenleben ist gestorben in dem Tod des Herrn Jesus. Er lebt nicht mehr für sich selbst. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das sollte auch unser Ziel sein. Dass wir dem Herrn Jesus Raum geben, dass er mit seiner Liebe, mit seinem Geist in uns wirken kann. Und dann können wir den anderen lieben, dann können wir zurückstehen, dann können wir leiden, dann können wir bereitwillig auch uns etwas sagen lassen, dann wird diese Ich-Haftigkeit, dieser Egoismus, dieser Hochmut überwunden. Und das ist eigentlich Gottes Ziel für unser Leben. So wie Johannes der Täufer das gesagt hat, er muss zunehmen, er muss immer größer werden, der Herr Jesus. Ich aber muss abnehmen, ich muss immer geringer werden, immer kleiner werden. Das ist das Ziel eines geistlichen Lebens. Sind wir auf diesem Weg? Wo stehen wir auf diesem Weg? Es ist nicht schlecht, wenn wir uns da ab und zu prüfen. Also geistliche Gesinnung, das ist eine Gesinnung der Demut und der Selbstlosigkeit, der Opferbereitschaft. Dass wir eigene Interessen, eigene Dinge hingeben können. Dass wir nicht selber im Vordergrund stehen wollen, sondern dass uns wichtig ist, dass der Herr Jesus groß wird und zu seinem Ziel kommt. Eine geistliche Gesinnung ist auch eine Gesinnung der Demut und der Korrigierbarkeit. Wir lesen im Jakobusbrief, im Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Und das ist oft ein großes Problem. Wenn du heute einen Gläubigen ermahnst und sagst, Bruder, ich habe den Eindruck, du bist auf einem falschen Weg, prüf dich doch einmal, das stimmt doch nicht mit dem Wort überein, was du da tust, dann hört man manchmal recht schwierige Antworten. Was geht dich das an? Kehr vor deiner eigenen Türe. Du hast mir doch nichts zu sagen, oder? Zumindest kommen bei manchen von uns solche Dinge auf. Aber die Bibel zeigt die Weisheit von oben. Wenn wir wirklich vom Herrn gelehrt sind, den Herrn kennen, dann lassen wir uns von Menschen etwas sagen. Dann können wir sagen, danke, lieber Bruder, dass du mich ermahnst und dass du dir Sorge machst um mein Wohlergehen und meinen geistlichen Weg. Sind wir so weit, dass wir sagen können, ich brauche die Ermahnung, sonst laufe ich falsch? Oder denken wir, ich schaffe das schon auch ohne Ermahnung, ohne meine Brüder. Ich komme schon selber auf den richtigen Weg. Ja? Wir brauchen einander, wir brauchen Korrektur und die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Und dann geistliche Gesinnung, freiwilliger Gehorsam aus Liebe. Das ist etwas, das ist dem Fleisch unbegreiflich. Wenn überhaupt gehorchen, dann muss ich eben. Dann mache ich es, weil ich eine Belohnung, eine Dicke dafür kriege oder weil ich gezwungen werde. Aber anders gehorche ich doch jemand anders nicht. Aber die geistliche Gesinnung lehrt uns, aus Liebe gehorsam zu sein. Und das ist auch etwas, die fleischlichen Menschen sagen, ja, diese fanatischen, bibeltreuen Christen, die sind so eng. Die fordern immer, dass man Gebote hält. Und Gebote halten ist doch gesetzlich, oder? Ist Gebote halten gesetzlich? Oh nein. Ja, da ist bei diesen liberalen, modernen Christen etwas ganz falsch gepolt. Wir halten die Gebote Gottes, weil wir begnadigt sind. Nicht um errettet zu werden, halten wir die Gebote Gottes, sondern weil wir aus Glauben errettet sind, wollen wir den Willen Gottes tun und die Gebote unseres Herrn halten. Aus Liebe zu unserem Herrn. Ich möchte mal Johannes 14 mit uns lesen. Das ist die geistliche Gesinnung. Johannes 14, da lesen wir zunächst mal in Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und dann Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Ja, also wenn wir als wiedergeborene Kinder Gottes leben, dann ist der Gehorsam den Geboten gegenüber nicht etwa durch die Gnade erledigt. Wir sind nicht davon frei, die Gebote Gottes zu halten, sondern der Gehorsam ist auf eine ganz andere Grundlage gestellt. Unter dem Gesetz musste der Mensch den Geboten gehorchen, um zu leben, damit er gerettet wird. Und es war unmöglich. Unter der Gnade gehorcht der erlöste Mensch den Geboten des Herrn Jesus, weil er ihn liebt. Aus Dankbarkeit, aus Liebe sollen wir die Gebote halten. Aber der Gehorsam, der gehört ganz klar zu unserem Glaubensleben dazu. Ohne Gehorsam haben wir keinen echten Glauben. Also das ist so dieses Zeugnis der Bibel, was ist eine geistliche Gesinnung. Und wie ist es mit der fleischlichen Gesinnung? Warum sind viele Gläubige oftmals noch so fleischlich und halten diese geistliche Gesinnung nicht ein? Nun, da finden wir im 1. Korinther 3 etwas ganz Interessantes. Das waren ja nun echte Gläubige, die Korinther, die waren wiedergeboren, die waren zum Glauben gekommen, die waren Heilige, aber sie waren noch sehr unreif. Und da lesen wir in 1. Korinther 3, wie Paulus sie bezeichnet. Da sagt er, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Ah, da sehen wir etwas. Diese Korinther hatten den Heiligen Geist. Sie waren wiedergeboren. Sie waren keine natürlichen Menschen mehr. Aber der Apostel Paulus muss sie mahnen und sagen, schaut her, ihr verhaltet euch wie die unbekehrten Menschen. Ihr lebt so in Streit und Eifersucht und Neid, als hättet ihr den Geist Gottes gar nicht empfangen. Das ist doch nicht normal. Überlegt euch das doch mal. Ihr lebt gar nicht so, wie Gott euch eigentlich jetzt zu geistlichen Menschen gemacht hat, sondern ihr lebt noch fleischlich. Und das ist dieses Spannungsfeld, in dem auch wir uns befinden, dass wir vielleicht in manchen Bereichen, in mancher Hinsicht schon geistlich leben, den Geist Gottes Folge leisten, vielleicht eine liebevolle Gesinnung haben in der Familie, Demut üben und dann haben wir vielleicht in der Gemeinde so ein Übungsfeld, wo wir mit manchen Geschwistern oder mit manchen Problemen ganz fleischlich umgehen. Das ist eigentlich oft der Punkt, dass sich bei den Gläubigen Geistliches und Fleischliches mischt. Ja? Ich denke, kein Gläubiger kann sagen, ich bin 100% geistlich. Ja, das geht gar nicht so ohne weiteres, solange wir in diesem Leben, in diesem Leib wandeln, weil sich immer wieder unser Fleisch einmischt und Raum bekommt, wenn wir nicht wachsam sind und es immer wieder in den Tod geben. Und deswegen ist es gut, wenn wir vom Wort Gottes her uns prüfen, wo handle ich menschlich, fleischlich, zum Beispiel, dass ich Unvergebenheit habe. Es gibt manchmal in Gemeinden Streit und Feindschaft zwischen Kindern Gottes. Das hat schon gegeben, dass es da Streitigkeiten gab zwischen Familien von Gläubigen über irgendein Grundstück und ein Erbe. Die sind zwei Generationen weg und immer noch reden die Leute nicht miteinander und sind in der gleichen Gemeinde. Ist doch eine Katastrophe. Das darf eigentlich gar nicht sein. Aber leider gibt es manchmal solche Dinge, dass man da handelt wie die ungläubigen Menschen, dass man eigentlich den Herrn Jesus in diesem Bereich verleugnet, seine Liebe beiseite lässt und reagiert wie ein unbekehrter Mensch. Mit Zorn, Ärger, Unversöhnlichkeit, Grimm. Solche Dinge, die betrüben den Geist Gottes. So etwas darf nicht sein. Und wenn wir so etwas in unserem Leben merken, da gibt es bestimmte Beziehungen, bestimmte Bereiche, vielleicht auch mein Verhältnis zu meinem Chef, da reagiere ich fleischlich, da reagiere ich wie ein Unbekehrter auch. Dann muss ich da Buße tun. Dann muss ich zum Herrn damit und sagen, Herr Jesus, verändere mich, dass ich doch auch in diesem Punkt zu deiner Ehre lebe und deinem Geist Raum gebe und nicht meinem Fleisch. Und es kostet uns manchmal etwas, dass wir merken, jetzt muss ich meinen Stolz, mein Geltungsbedürfnis, mein Gerechtigkeitssinn in den Tod geben. Und ich muss lernen, den anderen so anzunehmen, wie er ist, ihn zu lieben, obwohl er mir Mühe macht, und ganz bewusst das Geistliche annehmen und das Fleischliche ablegen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da lernen, unser Fleisch in ganz bestimmten Bereichen bewusst in den Tod zu geben und geistliche Gesinnung anzuziehen. Vielleicht können wir da noch einmal aus dem Kolosserbrief etwas lesen. Da ist es eigentlich sehr schön deutlich gemacht in Kolosser 3, wie wir da von der Fleischlichkeit zur geistlichen Haltung kommen können. Kolosser 3, Abvers 5. Da lesen wir: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also wenn wir bei uns fleischliche Einstellungen finden, etwas, was noch zu dem alten Menschen gehört, dann gehört es in den Tod. Ich darf ganz bewusst sagen, ich gebe meine Habgier in den Tod hinein. In den Tod Christi. Ich bin mit Christus gekreuzigt und diesen Dingen gestorben. Das darf ich im Glauben annehmen. Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also das sind die Unbekehrten. Ja, entweder sind wir Kinder des Gehorsams, 1. Petrus 1, oder Söhne des Ungehorsams. Eins von beiden. Entweder sind wir Gott gehorsam und haben uns bekehrt, haben Buße getan, wie er uns geboten hat, oder wir haben noch keine Buße getan, dann sind wir Söhne des Ungehorsams, die unter dem Zorngericht Gottes sind. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also wenn wir Kinder Gottes sind und wir sehen solche schmutzigen, falschen Dinge, dann sollen wir sie ablegen wie einen schmutzigen Kittel, den ich ausziehe, weil er passt nicht, wenn ich in das Haus Gottes, in das Bethaus gehe. Ja? Das ist klar. Wenn ich in die Gegenwart des Bundespräsidenten trete, da kann ich nicht mit löchrigen, schmutzigen, stinkenden Kleidern hingehen. Das weiß jeder, das versteht jeder. Da wird er seine Kleider wechseln. Und das ist dieses Bild. Wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe, dann gehören Zorn, Neid, Unversöhnlichkeit, Unvergebenheit, Murren, das gehört nicht in die Gegenwart Gottes. Das muss ich vorher ablegen. Und die Kraft dazu gibt mir nur der Herr Jesus. Ihn darf ich auch bitten, dass er mir die Kraft gibt, diese Dinge wegzutun aus meinem Leben. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also wenn ich wiedergeboren bin, dann habe ich die Kraft, den Willen Gottes zu tun. Dann habe ich die Kraft von oben, göttlich und richtig zu denken und zu handeln. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Ich muss mich immer wieder entscheiden, folge ich meinem Fleisch oder folge ich dem Geist. Und dafür haben wir das Wort Gottes, dass wir uns da auch prüfen können. Ist es jetzt eine geistliche Haltung, die ich habe, oder ist es eine fleischliche? Und wenn ich merke, es ist eine fleischliche, dann weg damit in den Tod Christi. Und dann kommt der nächste Schritt, dass wir nämlich das Gute und Richtige anziehen. Da haben wir wieder dieses Bild der Kleider. Und das finden wir in Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Das ist ein wunderschönes, inspiriertes Bild von einer geistlichen Gesinnung. So sieht es aus, wenn ein geistlich gesinnter Christ lebt. Da haben wir ein Bild, da können wir uns auch einmal danach prüfen. Also wenn wir merken, wir haben zerstörerische, sündige, falsche Haltungen, dann sollen wir die ablegen wie ein schmutziges Kleid. Und wenn wir merken, uns fehlt es an Liebe, an Erbarmen, an Güte, dann dürfen wir das von dem Herrn Jesus rücken lassen und anziehen wie ein reines, weißes, makelloses Kleid, das in die Gegenwart Gottes passt. Wir haben das nicht aus uns, aber wir dürfen es von dem Herrn Jesus anziehen, von dem Herrn Jesus empfangen. Was brauchen wir für eine geistliche Gesinnung? Herzliches Erbarmen. Wisst ihr, wenn wir sehen, wie sich der Herr Jesus über uns erbarmt hat, die wir verkehrt waren, sündig, die wir ihm Mühe gemacht haben, dann können wir uns doch auch erbarmen über meinen Mitbruder oder meine Mitschwester, die mir Mühe macht, oder? Wir sollten das pflegen, dass wir barmherzig sind mit unseren Mitgeschwistern. Freundlichkeit, dass wir das Beste suchen für den anderen. Demut, niedrig gesinnt sein, nicht hoch von sich denken. Sanftmut, dass ich nicht immer mit Zorn und Ärger reagiere, mit Ungeduld, wenn etwas falsch läuft. Langmut, dass ich einen langen Atem habe, die Verkehrtheiten anderer zu ertragen. Wir sagen oft ganz schnell, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's mir. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus so schnell wäre mit uns, mit unseren Verkehrtheiten zu sagen, jetzt ist Schluss, das würde uns nicht gefallen, das wäre schwierig. Wenn wir aber sehen, wie langmütig der Herr Jesus mit uns ist, dann können wir doch auch langmütig sein mit unseren Brüdern und Schwestern, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, wie auch immer. Langmut, Sanftmut, Demut, das haben wir alles nicht aus uns selbst, aber der Herr Jesus will es uns schenken. Und dann gelingt plötzlich das Zusammenleben ganz anders. Ja? Wenn zwei Christen fleischlich miteinander reagieren, dann knirscht es die ganze Zeit zwischen ihnen. Ja? Dann gibt es Spannungen. Ein Ego reibt sich am anderen. Keiner gibt nach. Jeder sagt, ich will mich durchsetzen. Und in dem Moment, wo der Herr Jesus uns eine geistliche Gesinnung schenken kann, dann tritt jeder zurück mit seinem Ego und plötzlich läuft das Zusammenleben wunderbar. Jeder schaut auf das des anderen. Plötzlich ist da Liebe, Frieden, Harmonie, die Probleme lösen sich, weil der Herr das Sagen hat und nicht mehr das Ego des Menschen. Das ist geistliche Gesinnung. Das sollen wir erstreben für unser Leben. Das dürfen wir uns erbitten. Und dürfen wissen, der Herr Jesus will uns erziehen und leiten, damit wir in dieser Gesinnung wachsen. Und das ist vielleicht noch ein Gesichtspunkt am Ende dieser Betrachtung, der auch wichtig ist. Wir müssen oft erzogen werden und gezüchtigt werden, wenn wir fleischlich denken. Und es ist wichtig, dass wir dann verstehen, Gott meint es gut mit uns. Manchmal führt uns Gott in Schwierigkeiten, in zwischenmenschliche Schwierigkeiten mit unserem Chef, mit unserem Ehepartner. Es knirscht und es reibt sich und es wird ganz schwierig und mühsam. Ja, wenn wir fleischlich gesinnt sind, dann sagen wir, der andere ist schuld. Na, das ist übrigens ganz typisch für das Fleisch. Wie hat Adam gesagt, als Gott ihn in der Liebe gefragt hat, Adam, was hast du getan? Dann sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Versteht ihr? Er hat nicht gesagt, ich habe versagt, ich bin der Schuldige, sondern er hat sofort eine Ausrede gefunden. Und die Frau, Gott fragt sie und sie sagt sofort, die Schlange hat mich verführt, die Schlange ist schuld, nicht ich. Ja? Wisst ihr, wenn wir in der Schule Gottes sind, dann müssen wir sagen, Herr, was haben diese Schwierigkeiten mir zu sagen? Warum hast du mich in diese Schule geführt? Warum hast du mir diesen schwierigen Chef oder diesen schwierigen Mitbruder in mein Leben hineinverordnet? Was darf ich daran lernen? Und plötzlich sehen wir die Dinge ganz anders. Ja? Plötzlich sehen wir, es ist eine Schule, wo ich meine Fleischlichkeit überwinden kann und wo ich lernen darf, geistlich zu denken und zu handeln. Und das wollen wir doch noch kurz in Hebräer 12 uns in Erinnerung rufen, diese bekannte Stelle, die wir sicher schon manches Mal gelesen haben, wo es um die Erziehung Gottes geht. Das ist ein Punkt, der ganz und gar nicht unwichtig ist, wenn wir geistliche Gesinnung pflegen wollen. Da heißt es, Hebräer 12, Abvers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn oder auch die Erziehung des Herrn. Gott erzieht uns. Er möchte, dass wir immer mehr Christus ähnlich werden, geistlich gesinnt werden, dass wir fleischliche Flecken in unserem Leben ablegen und überwinden. Und deswegen erzieht er uns. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja Unrecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Lasst uns einmal die Schwierigkeiten in unserem Leben von diesem Gesichtspunkt her sehen. Lasst sie uns sehen als Erziehungsmaßnahmen unseres liebenden Vaters, der uns von fleischlicher Haltung zu geistlicher Haltung bringen will. Der möchte, dass wir Christus ähnlicher werden. Der möchte, dass die Gesinnung des Herrn Jesus mehr in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Ich denke, wenn wir die Dinge aus diesem Blickwinkel sehen, dann kann uns das enorm helfen, mit diesen Schwierigkeiten anders umzugehen. Und dann werden sie uns zum Segen werden. Dann wird Gott Frucht wirken können in unserem Leben, dass wir geläutert werden, dass wir eine geistliche Gesinnung bekommen in Bereichen, wo wir vielleicht bisher fleischlich gesinnt waren. Dass wir loskommen von Fehlhaltungen und dass wir immer mehr dem Herrn Jesus ähnlich werden. Und das möchte ich zum Abschluss noch einmal mit uns betrachten im Philipper 2, das Vorbild unseres Herrn. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist ja diese Aussage. Der Herr Jesus darf uns als ein Vorbild dienen. Und wie gewaltig ist es, dass er, der in der Gestalt Gottes war, der Gott von Wesen war, dass er bereit war, Mensch zu werden. Wir machen uns das gar nicht bewusst, was das für eine Erniedrigung für den Herrn war, für eine Selbstverleugnung, für eine Entäußerung, die Gestalt eines Geschöpfes anzunehmen, wo er doch der Schöpfer aller Dinge war. Dass er bereit war, aus der göttlichen Himmelsherrlichkeit auf die Erde zu kommen, um ein Diener zu werden, ein unbekannter, geringer Mensch, einer, der in Nazareth gewohnt hat, einer, der verachtet war. Und diese Gesinnung der freiwilligen Selbstentäußerung, der Demut, der Niedriggesinntheit, das brauchen wir so dringend. Wisst ihr, wir sind angemaßte Könige und Herrscher. Jeder sündige Mensch sagt im Grund, ich bin der King, ich bin der Große. Und das stimmt gar nicht. Aber wisst ihr, der Herr Jesus war wirklich der König, der Große, der Herrliche. Und er war bereit, zum geringsten Knecht zu werden. Bis hin zu dieser bewegenden Stelle, wo er die Füße seiner Jünger gewaschen hat, hat sich vor sie hingekniet, wie der letzte niedrige Sklave, und hat sich unter ihre schmutzigen Füße gebeugt und sie gewaschen. Das war ein wunderbarer Ausdruck dieser Demut des Herrn Jesus. Und wir? Ja, wir dürfen von dieser Demut lernen. Wir dürfen auch bereit sein, unsere eigenen Interessen, unsere berechtigten oder unberechtigten Ansprüche abzulegen, in den Tod zu geben und Knechte zu werden, uns zu beugen, bereit zu sein, unser Eigenleben zu verleugnen und preiszugeben, damit der Herr verherrlicht wird und zu seinem Ziel kommt mit uns. Das sollte unsere Gesinnung sein. Der Herr Jesus entäußerte sich selbst. Er war der Herrliche, er war der, dem jedes Knie sich beugen würde. Und trotzdem war er bereit, seine Knie zu beugen und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und wisst ihr, wenn der Herr Jesus uns so erlöst hat, dann dürfen wir auch unser stolzes, egoistisches Eigenleben in den Tod geben. Dann dürfen wir bereit sein, als mit Christus gekreuzigte, all das Fleischeswesen mehr und mehr abzulegen und wirklich in Selbstverleugnung und Hingabe an den Herrn Jesus zu leben. Das ist etwas Wunderbares, dass wir wissen dürfen, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für meinen Herrn. Und wisst ihr, das ist etwas Befreiendes. Dann kommt Freude und Frieden in unser Herz. Wenn wir fleischlich denken, dann sind wir grimmig und belastet und beschwert. Aber wenn wir in Selbstlosigkeit dem Herrn Jesus nachfolgen, dann wird unser Herz leicht und froh. Wir werden dankbar. Wir können mit Freude auch Schwierigkeiten ertragen. Und das möge der Herr uns schenken, dass wir diese Gesinnung haben, die auch in Christus Jesus war. Amen. Herr Jesus Christus, von Herzen wollen wir dir danken. Herr, wir durften heute Abend auch wieder sehen, was du getan hast, als du, als der herrliche Sohn Gottes, bereit warst, dich selbst zu entäußern, dein Leben, dein Eigenleben nicht lieb gehabt hast, wenn man das so sehen kann, und warst bereit, Knechtsgestalt einzunehmen, warst bereit, den niedrigsten und untersten Weg zu gehen um unsertwillen. Du hast dich für uns geopfert am Kreuz, Herr Jesus, und daran sehen wir deine Gesinnung der Liebe und der Selbstverleugnung, der Demut. Es war dein Verlangen, den Vater zu verherrlichen und den Willen des Vaters zu tun, auch dort, wo dich das alles gekostet hat. Und so schenke doch, dass wir wirklich diese Gesinnung mehr und mehr in unser Herz eingeprägt bekommen durch deinen Geist, dass wir lernen, nicht mehr uns um uns selbst zu drehen, unsere eigensüchtigen Interessen, unser eigenes stolzes Wesen in den Tod zu geben, und dass wir lernen, wirklich in Demut und Liebe mit dir zu wandeln, dass wir lernen, barmherzig und gütig miteinander umzugehen, dass wir lernen, nicht mehr das Unsere zu suchen, sondern das Deine und das der anderen. Wirke du durch deinen Geist diese Frucht in unserem Leben. Und wir danken dir dafür, dass du bei uns wirkst, dass du uns erziehst, dass du uns prägst und dass du uns zu deinem Ziel der Herrlichkeit führen möchtest. Dir sei Ehre und Dank und Anbetung für alles. Amen.